Ja, ich freue mich, dass ich schon wieder das Vorrecht habe, euch Gottes Wort weiterzugeben, wie schon am Heiligabend. Und für Silvester, als ich überlegt habe, was mache ich da jetzt am besten, habe ich mir nun ein Thema ausgesucht, das mich im vergangenen Jahr sehr beschäftigt hat und mich auch im zukünftigen Jahr voraussichtlich weiter beschäftigen wird. Und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr von uns im kommenden Jahr beschäftigen wird, nämlich das Thema des Gebets. Gebet, auch wohl ein Thema, das sich sehr gut jetzt an Silvester eben vielleicht zu Vorsätzen oder auch zu einem Rückblick eignet. Und ich denke, das wäre an dieser Stelle erstmal eine gute Sache oder hilfreich, wenn jeder sich jetzt an dieser Stelle auch mal fragen würde und einmal kurz das Gebetsleben im vergangenen Jahr Revue passieren lassen würde. Dass sich jeder mal fragt, war ich eher zufrieden damit oder nicht? Bin ich gewachsen auf diesem Gebiet? Vielleicht, oder hatte ich sogar Rückschritte? Oder war es einfach gleichbleibend? Ja, war es für mich mehr eine Pflichtübung oder war es etwas, was mir wirklich vom Herzen kam? Ich möchte jeden ermutigen, an dieser Stelle einmal das eigene Gebetsleben, das Reden zu unserem Herrn zu ja, selbst zu hinterfragen, wie es wohl bei jedem Einzelnen darum steht. Um darüber etwas zu lernen, aber am heutigen Abend möchte ich das sogenannte Gebet des Herrn oder auch Vater uns oder unser Vater einmal betrachten und daraus ein paar, ja, oder die Dinge, die uns der Herr an dieser Stelle eben über das Gebet lehrt, weitergeben, in der Hoffnung auch das und auch dem Vertrauen, dass das wirklich einem jeden auch zu Hilfe werden kann und wird für das eigene Gebetsleben. Zu Beginn habe ich noch aus einem Buch, das ich sehr schätze, ein paar Zitate herausgenommen, warum auch mir dieses Thema jetzt so wichtig ist, nämlich, ich kann es an dieser Stelle auch kurz zeigen, so ein kleines Buch mit dem Titel Beten Sie von JC Ryle oder Riley, je nachdem, wie man es am Ende ausspricht. Und es ist zu schätzen, weil es einerseits sehr gut und andererseits sehr kurz ist. Also selbst für Lesefaule kann das nicht zu viel sein. Und zwar schreibt er einmal auf Seite 11 zum Gebet: Der Glaube ist für die Seele, was das Leben für den Körper ist. Das Gebet ist für den Glauben, was der Atem für das Leben ist. Gebet ist wie Atmen für das Glaubensleben. Wir können nicht ohne es leben. Wir können geistlich nicht ohne Gebet leben. Und ein weiteres Zitat auf Seite 22. Ich frage deshalb, ob Sie beten, weil Gewissenhaftigkeit im Gebet das Geheimnis außergewöhnlicher Heiligkeit ist. Und an diesen Gedanken anknüpfen auf Seite 26 folgt dann: Studieren Sie das Leben der herrlichsten und besten Diener Gottes, ob aus der Bibel oder sonst. Lesen Sie über Mose und David, Daniel und Paulus. Prüfen Sie, was über Luther und Bradford und die Reformatoren berichtet wird. Beachten Sie den Zusammenhang von Whitfield und Cecil, Venn und Bickerstaff und McShane in ihrer persönlichen Anbetung. Nennen Sie mir einen aus der Gemeinschaft der Heiligen und Märtyrer, bei dem diese Eigenschaft nicht vorrangig vorhanden war. Sie waren Männer des Gebets. Gebet ist Macht. Ja, also wir lesen ja einerseits, Gebet ist ja Atmen der Seele, es ist essentiell für das geistliche Leben. Und damit ist es zwei Dinge. Erstens, es ist Zeugnis für das neue Leben. Das wird er auch, tut er auch am Anfang dieses Buchs sehr ausführlich hinterfragen. Wenn du nicht betest, kein Gebetsleben hast, dann frage dich, bin ich eigentlich wirklich ein Christ? Denn ein Christ, man wird nicht Christ durch Gebet, aber wer Christ wird, der betet. Und auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch fragen, als Christen, wie ist mein Gebetsleben? Ja? Ist mein Leben wirklich von Gebet durchdrungen und geprägt? Bin ich ein Mann des Gebets? Möchte ich ein von Gott viel gebrauchter Mensch sein? Dann ist das Gebet garantiert eine Hauptsache dabei. Und nun aber wollen wir uns eben gleich dem Gebet des Herrn widmen, denn dort lernen wir etwas, über den Inhalt des Gebets. Und zwar nicht in erster Linie Worte, also wir sollen das nicht nachsprechen unbedingt, wie es hier gesagt wird, aber in diesem Gebet lernen wir, das Herz und die Wünsche des gottwohlgefälligen Beters. Ja, hier lernen wir, was die Wünsche sind, die Gott gern hört. Und wovon auch, das sind natürlich Hauptpunkte, die Wünsche geprägt sein sollen, die sonst Gott gern erhören möchte. Es ist man kann nicht sagen, dass es ein vollumfängliches Vorbild für Gebet ist, denn wir sehen, dass hier zum Beispiel jegliche Form der Danksagung fehlt und uns ist bewusst, dass das ein unbedingter Teil des Gebets sein soll und muss. Aber hier geht es speziell um die Wünsche, die dem am Herzen liegen sollen, der betet, die Gott gern erhören möchte. Denn bedenken wir daran, das Gebet, auf dem Gebet ruhen große Verheißungen. An vielen Stellen in der Bibel, ich schlage einmal Johannes 14, Vers 13 auf, aber an vielen Stellen stehen große Verheißungen auf das Gebet. Johannes Kapitel 14, die Verse 13 bis 14. Dort sagt der Herr Jesus selbst, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also das ist quasi, ja, was ist das hier? Eine allgemein, quasi ein Blankoscheck, den Gott uns aufstellt, auf den wir schreiben können, was wir wollen. Allerdings wird ein Kriterium hier eben genannt. Es muss im Namen Jesu sein. Und das könnten wir auch anders sagen. Es muss auch mit dem Willen Jesu Christi übereinstimmen. Und eben in diesen Versen lehrt uns der Herr, was eben die angemessenen Wünsche sind, die Gott gern erhören möchte. Und denn, ja, wir haben hier diese großen Verheißungen, aber wahrscheinlich muss jeder von uns gestehen, dass er oftmals vielleicht schon, vielleicht auch nicht, wenn ja, dann ist das sehr schön, aber manchem ging es bestimmt schon so, dass er sich vielleicht gefragt hat, warum erhört Gott meine Gebete nicht oder vielleicht gar nicht mit dieser richtigen und wichtigen Erwartungshaltung ins Gebet geht. Ich gehe davon aus, dass das, was ich bitte, Gott gefällt und er es deshalb auch auf irgendeine Art erhören wird. Und wenn nicht, dass er mir dann zeigt, wo ich vielleicht gefehlt habe und falsch gebeten habe. Ja, an diesen Stellen lernen wir, wie wir beten sollen und somit auch, ja, was die Bitten kennzeichnen soll, die Gott eben erhören möchte. Aber um nun nicht weiter einfach nur drum herum zu reden, möchte ich nun einmal anfangen und einfach die Verse vorlesen. Und zwar in Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Und das solltet ihr mit mir aufschlagen, denn das werden die Verse sein, die auch für den Rest des Abends betrachtet werden sollen. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Das sogenannte Gebet des Herrn oder Vater unser oder unser Vater nach den Anfangsworten. Dort steht, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das sind die Worte des Herrn, womit er uns lehrt zu beten. Und der erste wichtige Hauptpunkt, den ich sagen möchte und der auch essentiell für eben dieses Gebet ist, ist schon die Anrede. Es beginnt mit unser Vater, der du bist im Himmel. Denn das erste Wichtige, wenn wir etwas bitten, ist, wen bitten wir? Und zweitens, wie stehen wir zu diesem in Beziehung? Zu wem bitten wir? Wir lesen hier, wir dürfen sagen, unser Vater. Und das erste Wichtige, was wir hier dann auch bedenken müssen, wir können nicht von Natur aus zu Gott Vater sagen. Das muss uns bewusst sein. Es ist nicht, wir werden nicht geboren und können zu Gott Vater sagen. Er ist zwar in dem Sinn Vater, dass er unser Urheber ist, unser Schöpfer, aber damit werden wir zuallererst geboren als Gottes Geschöpfe und Untertanen. Von Natur aus sind wir Gottes Geschöpfe, und das bedeutet, Gott beschenkt uns natürlich allein schon mit unserem Leben, mit der Geburt und mit allem, was er uns dann gibt. Aber diese innige Vaterbeziehung geht noch darüber hinaus, die hier beschrieben wird. Denn wir wissen auch aus dem Wort ganz klar, wir sind Geschöpfe Gottes, aber wir sind rebellierende Geschöpfe Gottes. Gott ist der König und die Menschheit ist in Rebellion gegen Gott. Und das zeigt sich zuallererst daran, wodurch kennzeichnen sich Rebellen? Sie rebellieren gegen die Gebote, die die Regierung gibt. Und so hat Gott der Menschheit Gebote gegeben, und wir rebellieren dagegen. Ja, jeder dann. Muss sich jeder mit reinnehmen. Die ganze Menschheit ist eine einzige Rebellion gegen Gottes Gebote. Denn Gott hat uns gemacht und uns geboten, dankbar anzunehmen, was er uns gibt. Und ihm dann aber auch die Ehre zu geben, dass wir ihm gehorchen, dass wir von ganzem Herzen für ihn leben. Ihm all das einfach den Dank geben, der dem gebührt, was er uns gegeben hat. Von der Luft, die wir atmen, bis zu der Lunge, die diese Luft aufnehmen kann. Und das Leben, das eben so Tag für Tag wir genießen dürfen. Gott ist von Natur aus unser Herr, unser König. Und wir sind ihm dankschuldig und bringen ihm diesen Dank nicht. Aber wie können wir nun Vater zu ihm sagen? Wie wird Gott unser Vater? Das beste Bild dafür ist das der Adoption. Das kennen wir, das gibt es heute in unserer Gesellschaft, dass ein Kind, das keine Eltern hat, im Kinderheim ist, dass Eltern, die dieses Kind zu sich nehmen müssen, dass sie es adoptieren, dass es eben dann behördlich wirklich festgeschrieben wird, dass dieses Kind von da als ihr Kind zählt. Und das ist, was Gott uns anbietet. Dieser Herrscher über uns hat Mitleid mit diesen rebellierenden Geschöpfen. Er sieht die Bosheit, die ihm gegenüber verübt wird. Aber er hat Mitleid. Er hat Mitleid, weil er sieht, wie wir leiden, auch selbst unter der Sünde. Und wenn er betrachtet, wofür wir eigentlich gemacht sind und wie elend unser Zustand und vor allem auch unsere Erwartung ist. Denn ganz klar steht auch in der Bibel, dass er eines Tages Gericht halten wird über diese Rebellion gegen ihn und dass die ewige Hölle die Strafe dafür sein wird. Das sagt Jesus ganz klar und darüber braucht darum gar nicht diskutiert werden. Aber Jesus kam nicht nur, um uns das zu sagen, sondern um uns mit Gott zu versöhnen, um uns anzubieten. Gott will euch zu seinen Kindern machen. Er will, dass ihr nicht mehr Rebellen seid, sondern dass ihr seine Kinder werdet. Und das wird am allerbesten im Brief an die Galater beschrieben, im 4. Kapitel. Galaterbrief, Kapitel 4, als Vers 4. Da wird beschrieben, passend auch zu Weihnachten, was erst vor kurzem war. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn in diese rebellierende Welt, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, dass er als einziger einhielt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Sohnschaft eben. Adoption. Dass wir Kinder Gottes werden, die wir es zuvor nicht waren. Wir sind Untertanen, rebellierende Untertanen, aber Gott hat Mitleid und will uns adoptieren. Und wie? Durch Jesus Christus, durch ihn empfangen wir die Sohnschaft. Wie? Indem er eben, kurz zusammengefasst, indem Jesus, der wahre Sohn Gottes, die Strafe für uns getragen hat, sein Leben gegeben hat, damit wir das angerechnet bekommen, wenn wir daran glauben. Das ist, was er uns anbietet. Jesus, der Sohn Gottes, der Sündlose, wurde Mensch und ließ sich strafen für das, was wir verbrochen haben. Und sagt, schaut her, das ist meine Gnade für euch. Ich bin bereit, eure Strafe zu tragen. Bereut nun einfach eure Sünden und glaubt daran, dass ich für euch gestorben bin. Und ich werde euch alle Schuld vergeben. Der Vater wird uns aufnehmen als seine Kinder, adoptieren, annehmen, wie wenn wir wirklich seine Kinder wären. Alles Schuld vergeben und eben in diese Beziehung zu uns treten, die sich dann im Gebet niederschlägt. Und darum natürlich das allererste Wichtige, habe ich diese Beziehung zu Gott? Bin ich noch ein rebellierendes Geschöpf oder ein geliebtes Kind von ihm? Ein geliebtes Kind allein durch Jesus Christus, weil er der wahrhaft liebenswerte Sohn Gottes ist und das mir angerechnet wird durch den Glauben an ihn. Wenn ich aber darin durch diesen Glauben gerechtfertigt, geheiligt bin, dann können wir sagen, dann kann ich sagen, mein Vater oder unser Vater. Unser Vater. Und trete eben somit in diese Beziehung zu Gott wie zu einem Vater. Und was kennzeichnet ein Vater? Er gibt zu einem Kind. Ein Vater versorgt seine Kinder. Ein Vater gibt seinen Kindern, ohne zu erwarten, dass es in gleicher Weise erstattet wird. Ein Vater schenkt, denn das Kind kann nicht begleichen. Es schuldet ihm dafür Gehorsam und Anerkennung. Aber es sind letztlich Geschenke, weil dieses Kind nicht wieder gut machen oder ausgleichen kann, was es bekommt. Und so ist es auch mit uns und Gott. Gott will uns schenken, weil er uns als seine Kinder liebt. Und ja, wir können nur diese Gnade erbeten und annehmen. Gott ist unser Vater und daraus fließt eben das Vertrauen, das das gläubige Gebet kennzeichnen muss. Aber wir dürfen auch den zweiten Teil nicht vergessen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und das ist nicht nur die Ortsbeschreibung Gottes, sondern dass Gott im Himmel ist, zeigt auch seine unfassbar hohe Würde, der wir gegenüberstehen. Und das bewahrt uns davor, dieses Bild von Vater und Sohn zu verzerren, indem wir es eben gleichsetzen, mit dem, wie vor allem auch heute umso mehr Vater und Sohn oft eben eine Beziehung haben, eine fast schon gleichgestellte Beziehung. Und das ist eben nicht der Fall. Wir sind Gottes Kinder und doch ist er der große, allmächtige Gott und Schöpfer. Im Buch Prediger heißt es deshalb, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Und darin soll eben diese Ehrfurcht, die Gott uns dennoch gebieten soll, zum Ausdruck kommen. Dass Gott Vater ist, dass wir das glauben, das gibt uns diesen Freimut, aber dass er der Vater im Himmel ist, der große Gott, das bewahrt uns davor, ja, in irgendeiner Form, zum Beispiel, wie es im Kindermanual gegen ihre Eltern, sie werden bockig, sie werden fordernd, sie beschweren sich, werden beleidigt. All das hat absolut keinen Platz in der Beziehung eines Menschen zu Gott. Nein, ein Mensch zu Gott kommt mit Ehrerbietung und doch mit innigem Vertrauen. Und das ist letztlich, was auch der Begriff der Gottesfurcht beschreibt. Diese Verbindung von Vertrauen und Liebe und Gehorsam und Ehrfurcht auf der anderen Seite. Ja, das Beste, was mir dafür eingefallen ist, in manchen, mir ist kein Beispiel eingefallen, vielleicht fällt euch ja einer ein, aber in manchen alten Filmen sieht man das noch, dass wirklich ein Kind, vielleicht ein kleines Mädchen, zu seinem Vater kommt und wirklich ihn vielleicht sogar mit Herr anspricht und dann aufrecht steht und den Kopf neigt und dann eine Bitte vorbringt, wie zum Beispiel, Papa, Herr, Papa, kann ich ein neues Fahrrad haben? Einfach dieses innige, vertrauensvolle und doch auch dieser würdevolle Respekt, das beides muss unsere Beziehung zu Gott eben kennzeichnen. Er ist der Vater, der im Himmel ist. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist für unsere Beziehung und vor allem für unser Gebet zu Gott. Dass wir die rechte Beziehung zu ihm haben, durch den Glauben an Christus und dann auch in rechter Weise leben und anerkennen. Und der nächste Hauptpunkt bildet der Rest von Vers 9. Und der Vers 10, denn in diesen Versen werden uns die drei ersten Bitten nun genannt, die an Gott gerichtet werden, beziehungsweise eigentlich werden Wünsche darin zum Ausdruck gebracht, aber das ist ja letztlich faktisch dann dasselbe. Drei Wünsche, und diese drei Wünsche haben gemein, dass in ihnen allein die Anliegen Gottes zum Ausdruck gebracht werden. Also die Anliegen, die zuallererst Gott betreffen. Und zwar einmal, geheiligt wurde dein Name, das ist mein Wunsch und meine Bitte, dass Gott verherrlicht wird. Dann, dein Reich komme, es ist mein Wunsch und meine Bitte, dass Gottes Ziele umgesetzt und seine Herrschaft aufgerichtet werden. Und drittens, dein Wille geschehe. dass du willst, das soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden, so wie es jetzt schon im Himmel vollkommen von den Engeln ausgeführt wird, so wünsche ich mir von Herzen, dass auch auf Erden Gott, Vater, dein Wille geschehe und ausgeführt wird. Und diese drei Bitten bilden eben den nächsten Hauptpunkt, unsere Wünsche in Bezug auf Gott. Und diese stellt der Herr Jesus voran. Warum? Weil sie die wichtigsten sein sollten. Und das fließt eben wieder aus unserer Beziehung zu Gott. Und zwar ganz automatisch. Wer wirklich Christ ist, wer bekehrt ist, der hat damit eingestanden, ich war ein Sünder, hatte die Hölle verdient und habe nun aus völlig freier Gnade stattdessen das ewige Leben bekommen. Und das hat den Sohn Gottes nicht weniger als sein Leben gekostet, das er für uns hingegeben hat. Und der völlig logische Schluss daraus ist, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn er das alles für mich getan hat, dann soll mein Leben nun sein sein. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wenn das wahr ist, dann ist die einzig angemessene Konsequenz, dass meine Prioritäten, meine Wünsche, mein Wille völlig hinter dem Seinen verschwindet. Dass mein Wille und meine Wünsche völlig mindestens zweitrangig sind, während seine erstrangig sind. Wenn er das für mich getan hat und ich das anerkenne, ich bin erkauft, ich gehöre nun ihm, das ist auch ein Teil des Evangeliums, ja. Jesu Blut ist das Lösegeld für uns. Das heißt, wir wurden losgekauft, allerdings um nun Knechte Gottes zu sein. Wir gehören nun ihm, also muss sein Wille zuallererst unser Wille sein. Und das ist das Erste, woran wir uns dann auch prüfen müssen in unserem allgemeinen Glaubens und auch speziell in unserem Gebetsleben. Ja, jeder von uns wird das bekennen, wenn ich ihn das jetzt fragen würde persönlich. Aber ist das auch wirklich so bei mir, bei dir? Schlägt sich das in deinem Gebetsleben, in deinen Wünschen im Herzen nieder? Sind wirklich Gottes Wünsche deine allerersten Wünsche, deine Priorität? Betrachten wir den ersten Wunsch, dass der Name Gottes geheiligt werde, dass Gott verherrlicht werde. Ja, der Name, ja, natürlich wollen wir nicht, dass Gottes Name in den Dreck gezogen wird, aber der Name steht ja auch immer für die Person, dass Gott an und für sich geehrt und nicht verunehrt wird. Das soll unser erster Wunsch sein. Und wenn ich das wünsche, wenn ich mich wirklich aufrichtig niederknie und das zu Gott bete, dann muss ich damit auch automatisch mich selbst prüfen. Ja? Ehre ich Gottes Namen? Habe ich an diesem Tag oder in den vergangenen Gottes Namen vielleicht verunehrt? Ja, wenn ja, dann ist diese erste Bitte schon genug, um uns zur Buße und zur Bitte um Vergebung zu führen. Gottes Name soll geehrt werden. Ich muss meine Taten daran prüfen. Wünsche ich mir das wirklich? Bringe ich das zum Ausdruck durch mein Leben? Und zweitens, schlägt sich das auch in meinen Bitten nieder? Oder bete ich, Herr, dein Name sei verherrlicht. Und danach kommen aber lauter Bitten und nun hüte und bewahre und segne mich, dass es mir immer gut geht und ich reich bin und immer fröhlich sein kann. Oder sind wirklich meine Bitten davon gedrängt, Herr, wirk in meinem Leben, was dich verherrlicht, was deinen Namen verherrlicht. Entscheide du, ob es in diesem Moment eine leidvolle Situation sein soll oder nicht. Was dich verherrlicht, das soll mein Wunsch sein. Das will ich. Besteht mein Gebet nur daraus, Herr, gib mir das und rette mich hiervon? Oder frage ich mich wirklich, wie willst du dich in dieser Sache, die mich vielleicht gerade bedrückt, verherrlichen? Verherrlicht es dich, mir das zu geben? Wenn nicht, Herr, dann gib es mir nicht. Wir wären wahrscheinlich oftmals langmütiger und zufriedener, wenn wirklich das uns beschäftigen würde. Wenn uns etwas bedrückt, wenn das Erste ist, was uns beschäftigt, wie will Gott sich in dieser Sache verherrlichen? Ich weiß, er hat es in mein Leben geführt. Wie will er sich darin verherrlichen? Herr, verherrliche dich. Und dann aber natürlich auch, Herr, verherrliche dich und führe mich aber doch auch in deiner Gnade heraus. Gottes Name soll verherrlicht werden. Und dann als Zweites, Gottes Reich soll kommen. Und das In erster Linie bedeutet das dieser innige Wunsch, dass wirklich Gott bald sein Reich auf Erden aufrichtet. Damit ist diese Bitte gleichgesetzt mit Herr, komm bald wieder. Ja? Herr, komm und richte dein Reich auf. Und auch da fragen wir uns, was sagen wir damit? Wir sagen damit, wir wünschen, dass Jesus endlich regiert. Wir wünschen, dass Gottes Gerechtigkeit umgesetzt wird auf Erden. Und auch da wieder selbst prüfen. Lebe ich so? Lebe ich wirklich mit völligem Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit? Verlange ich danach und tue es deshalb auch? Halte ich mich an Gottes Gebote? Verlangt es mich? Oder tue ich stattdessen mich, ja, in der Sünde eigentlich sehr wohlfühlen, sodass mir eigentlich etwas genommen wäre, wenn Jesus nun wiederkommen würde? Freue ich mich in erster Linie an den Dingen, die er wegschaffen wird? Auch hier ist Selbstprüfung gefragt. Wünsche ich mir wirklich Gottes Reich herbei? Aber auf der anderen Seite wird auch eben, ja, also zuerst bedeutet das, dass Gottes Reich sichtbar kommen soll. Auf der anderen Seite ist ja auch der Wunsch beinhaltet, dass Gottes Herrschaft jetzt hier auf Erden auch schon immer mehr umgesetzt wird. Ja? Wir haben ja dieses, das Reich Gottes wird ja unterschiedlich, wird ja in allererster Linie ist es das letztendliche Reich, das aufgerichtet wird. Und doch sprechen wir auch hier schon von der Herrschaft Gottes, nämlich über die Einzelnen, die jetzt schon Bürger dieses Reiches sind, indem sie sich Gott unterordnen. Ja? Gott hat noch nicht sichtbar seine Herrschaft angetreten auf der Erde. Aber jeder, der jetzt schon ihm gehorcht und sich ihm unterstellt, ist Teil, ist, ja, ist sein Untergebener, Teil seines Reiches, Gottes Kind. Und somit schwingt auch diese, oder ist auch hier dieser Wunsch beinhaltet, Herr, lass doch deine Herrschaft jetzt schon auf Erden weiter ausgedehnt werden, sodass mehr Menschen, die dich jetzt noch ablehnen, sich bekehren, dass sie gerettet werden. Und auf der anderen Seite, dass die sich bekehrt haben, dass sie auch wirklich dich nun verherrlichen, dir gehorchen wie deine Untertanen. Und somit ist ja alles, sind hier all diese Anliegen mit eingebunden von der Bitte um Erlösung von Menschen bis hin zur Heiligung von Geschwistern, was ja hoffentlich einen großen Teil unserer Gebete ausmacht. Das sind Gottes Wünsche und auch das sollen unsere Wünsche sein. Das soll unser Denken prägen. Gottes Reich soll kommen. Und dann als drittes, dein Wille geschehe. Es ist mein Wunsch, Gott, dass dein Wille geschehe. Und als erstes sagen wir damit auch, was sagen wir damit, wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann sagen wir, auch dein Wille geschehe an mir. Dass dein Wille ist, über mich zu verhängen, meine Lebensumstände zu planen, Herr, das will ich annehmen. Dein Wille ist gut, dein Wille geschehe. Ich will es annehmen aus deiner Hand. Ich bin bereit, deine Führungen in meinem Leben zu akzeptieren. Du weißt, was gut ist, besser als ich. Und genauso ist es auch für alle anderen Bitten, sagen wir damit automatisch, wenn ich gegen deinen Willen bitte, soll lieber dein Wille geschehen als mein Wille. Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille ist gut, ist richtig. Und auch das sehen wir schon, müssen wir auch hierin unser Herz einfach überprüfen. Ja, wir wissen, wir sollen darin zunehmen, den Willen Gottes zu erkennen. Paulus bittet für, oder schreibt den Kolossern, dass er regelmäßig für sie bittet, dass sie den Willen Gottes erkennen. Dass sie erkennen, was Gott für sie will, dass sie darum bitten und es tun, dass sie es tun einerseits, aber auch darum bitten und es geschehe. Aber auf der anderen Seite wissen wir es nicht immer hundertprozentig. Ja? Wir sollen darin wachsen. Aber darum müssen wir uns umso mehr auch darin üben und uns fragen, wenn wir etwas beten, entspricht das wohl dem Willen Gottes? Entspricht es Gottes Willen oder ist es vielleicht sein Wille, es anders zu tun, als ich denke? Bin ich vielleicht ja selbst etwas, was grundlegend Gottes Willen entspricht? Ich bitte dafür, dass zum Beispiel mein lieber Nachbar gerettet wird und bin vielleicht schon ganz, ja, und es stört mich, dass es nicht geschieht, aber vielleicht ist es auch einfach Gottes Wille, dass es auf andere Weise geschieht, dass es auf längere Zeit hin geschehen soll, zu einem späteren Zeitpunkt. Frage ich wirklich von Herzen, Herr, was ist dein Wille? Ich will deinem Willen gemäß beten. Und dann auch mit Gott, ja, über Gottes Führungen Ruhe zu finden, wie er führt. Denn wenn wirklich Gottes Wille unser Wille ist, wird geschehen, worum wir beten. Darauf können wir uns dann verlassen. Das sind eben, und diese drei Dinge, ich nenne sie nochmal, dass Gottes Name geehrt wird, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, das muss dann auch jede weitere Bitte prägen. Ja, diese Wünsche, wir müssen alles, was wir weiter bitten, anhand dem prüfen. Kommen diese Wünsche in dieser Bitte zum Ausdruck? Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt für Frieden bitte, in der Familie oder sonst wo, bitte ich in erster Linie darum, weil ich meine Ruhe will? Oder bitte ich wirklich darum, weil ich Gottes Ehre will? Und wenn ich Gottes Ehre will, dann wird vielleicht auch mehr und mehr aufgehen, Moment, vielleicht will Gott ja, dass ich dieses und jenes tue, um diesen Frieden herzustellen. Oder vielleicht erkenne ich einfach, wie Gott mich dadurch erzieht und bin deshalb umso mehr bereit, einfach zu ertragen, dass es länger dauert. Oder eben doch anhält, weil ich merke, wie Gottes Wille dadurch geschieht. Prägen diese drei Anliegen alle meine weiteren Bitten, müssen wir uns immer wieder fragen als Christen. Wenn aber dann diese Bitten unser Herz erfüllen, so folgen dem dann auch natürlich die Bitten, die auch uns betreffen. Und diese werden nun in den Versen 11 bis 13 behandelt. Dort gibt uns der Herr auch noch Beispiele dafür, wie wir und was wir für uns beten. Denn klar ist auch, Gott will uns Gutes geben. Er ist unser Vater, er will uns Gutes geben. Er will uns Dinge geben, die wir auch oftmals für uns wünschen, wenn wir sie aus reinem Herzen heraus verlangen. Gehen wir sie nun wieder Schritt für Schritt durch. Die erste ist Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Eine Bitte, die speziell mich betrifft. Und ich kann vertrauen, dass Gott, mein Vater, diese Bitte erhören will. Ich kann sie gläubig beten, dass der Herr sie erfüllen wird. Gott liegt mein Wohlergehen am Herzen. Warum? Weil es natürlich auch zu seiner Ehre wieder dient. Das können wir dann auch uns selbst vorhalten, wenn wir an etwas zweifeln in dieser Hinsicht. Es dient zu Gottes Ehre, wenn seine Kinder echt versorgt sind. Allerdings tauchen wir noch etwas tiefer ein. Und zuerst noch dieser Punkt, der auch nicht vergessen werden darf. Wir bekennen mit dieser Bitte auch, dass wir wirklich alles von Gott erwarten. Dass wir wirklich anerkennen, letztlich kommt alles, was ich habe, von Gott. Und gerade in unserer westlichen Welt müssen wir uns das wirklich fragen. Wie sehr vertrauen wir wirklich auf Gott in Bezug auf materielle Dinge? In Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Essen, in Bezug auf alles, was er uns Gutes gegeben hat. Von diesem Tisch bis zu diesem Laptop oder unserem Handy. Alles kommt letztlich von Gott. Vertraue ich wirklich, dass er es mir gibt? Oder vertraue ich auf mich, meine Versicherung, meine Arbeit, meine Arbeitskraft und Leistung? Ich soll diese bringen, aber vertraue ich darauf, ist die Frage. Oder vertraue ich wirklich auf Gott? Und das wird dann eben speziell wichtig, wenn diese anderen Stützen einmal wegbrechen. Wenn vielleicht, ich kann da noch nicht aus Erfahrung sprechen, vielleicht manch einer meiner Zuhörer, aber wenn ich zum Beispiel arbeitslos werden würde und in finanzielle Sorgen kommen würde, wenn es nicht selbst verschuldet wäre, dann wäre in diesem Moment die Frage, kann ich weiter auf Gott vertrauen, dass er mich versorgen wird? Natürlich nach neuer Arbeit suchen, aber vertraue ich, dass er mich versorgt? Oder gerate ich in Panik, weil ich fürchte, dass Gott, dass letztlich ja doch alles an mir hängt und wenn ich nicht für mein Brot sorge, dann wird keiner dafür sorgen. Vertraue ich wirklich auf Gott in materiellen Dingen? Und ich habe schon etwas angeschnitten. Hier steht Brot, aber natürlich, oder wir können, es ist offensichtlich, vor allem auch wenn wir das restliche Kapitel betrachten, dass das für alle grundlegenden Dinge unseres Lebens, dass wir das als all das betrachten können. Im weiteren Kapitel 6 sagt der Herr Jesus zum Beispiel, dass wir in Bezug auf Essen auf Gott vertrauen können, genauso aber auf Kleidung und ebenso andere notwendigen Dinge des Lebens, sei es Obdach oder Sonstiges. Und alles Weitere wird dann schon wieder variabel. Ja. Wenn ich wirklich der Ansicht bin, ich brauche ein Auto für mein Leben, um es in rechter Weise zu leben und Gott zu dienen, dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott mir auch ein solches zur Verfügung stellen wird. Wenn allerdings der Luxus abnimmt, muss ich mich auch fragen, ja, ist es vielleicht so, dass ich auch mit weniger klarkomme? Denn das ist der nächste Punkt, der hier auch zum Ausdruck kommt. Es kommt sehr viel Bescheidenheit hierin rüber. Er bittet hier nur um Brot, das heißt das wirkliche Grundnahrungsmittel. Er sagt nicht, Herr, gib uns heute unser tägliches Brot und Fleisch und Kuchen und Schokolade und alles Mögliche, sondern er bittet um Brot. Und das, was er braucht. Und er bittet, gib uns nicht, Herr, gib mir Brot für dieses Jahr, sondern gib mir heute das tägliche Brot. Heute. Also wirklich, es kommt sehr viel Bescheidenheit herüber. Natürlich kommt mit der Bitte für heute auch wieder Vertrauen zum Ausdruck. Ja, dass wir wirklich vertrauen, auch wenn ich nur heute habe, was ich heute brauche, ich vertraue, dass Gott mir morgen wiederum geben wird, was ich morgen brauche. Aber wie gesagt, wir werden gelehrt, um Brot zu bitten und damit werden wir auch gelehrt, bescheiden zu sein. Das heißt, nicht unzufrieden zu werden, wenn uns vielleicht, ja, wenn wir auf einmal weniger haben, als wir es bisher gewohnt waren und als wir vielleicht dann hätten, wenn wir vielleicht zu wenig haben für eine große Wohnung und eine kleine ziehen müssen, wenn tatsächlich mal das Geld für einen PC fehlt, dann sollten wir nicht murren im Herzen und müssen uns auch prüfen, murre ich im Herzen, bin ich unzufrieden? Wir sollten vielmehr zu Gott kommen und auch fragen, Herr, brauche ich diese Dinge? Wenn ja, dann gib sie mir. Wenn nicht, dann hilf mir, mit dem zufrieden zu sein, was du mir geben möchtest. Das ist eben auch die Frage. Bin ich bereit, wirklich damit zufrieden zu sein, was Gott mir zuteilt? Bin ich bereit, mehr an Gott mich zu freuen, als an seinen Gaben? Wenn ja, dann bin ich auch bereit, von diesen Gaben herzugeben. Bescheidenheit. Allerdings sei hier natürlich auch angeführt, das heißt nicht, dass wir nur um Brot bitten dürfen. Wir dürfen um Dinge bitten, die uns am Herzen liegen. Allerdings, wenn es eben über das Notwendige hinausgeht, dann eben immer mit diesem Zusatz, Herr, ich bitte dich in deiner Barmherzigkeit, mir dies zu geben, aber dein Wille geschehe. Eben dann speziell mit diesem, umso mehr mit diesem Zusatz, dein Wille geschehe. Beim anderen wissen wir, dass es sein Wille ist, uns zu versorgen. Bei allem Luxus wissen wir es nicht. Wir sehen es, dass es wohl, ja, dass er uns sehr viel geben wollte, sonst hätte er es uns nicht gegeben. Aber sein Wille geschehe, auch wenn er uns einmal weniger geben. Herr, versorge mich, ist somit die erste Bitte für uns. Und die zweite Bitte, die dem Christen am Herzen liegen sollte, ist Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben uns unsere Schulden. Auch das muss natürlich dem Christen am Herzen liegen. Vater, vergib uns. Herr, vergib mir. Und um im Bild von vorhin zu bleiben, ja, wir hatten gesagt, wir brauchen Sündenvergebung, um überhaupt mal Gottes Kinder zu werden. Aber hier ist nun nicht mehr davon die Rede. Denn wir wissen aus zu vielen Bibelstellen, dass wir durch Glauben Vergebung erlangen. Und in dieser Stelle heißt es, vergib uns, wie auch wir vergeben. Das heißt, hier ist auf einmal unsere Vergebung anderen gegenüber Grundlage dafür, dass Gott uns vergibt. Und umso klarer wird das dann in Vers 14. Dort sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Also hier ist wirklich unsere Vergebung die Grundlage für Gottes Vergebung. Und wir lernen eben aus der Schrift, dass es eben nicht von unserem Verhalten abhängig ist, ob wir gerettet werden, ob wir adoptiert werden, denn wir wären einfach nie gut genug dafür. Also wir müssen wirklich Panik bekommen, wenn das so wäre. Was hiermit gemeint ist, wir sind bereits adoptierte Kinder, die in Gottes Haus leben. Doch nun haben wir Streit mit unseren Geschwistern, und das trübt auch die Beziehung zu unserem Vater. Welchem Vater gefällt es, wenn die Kinder sich streiten? So verlangt er, wenn wir nun wieder ganz normal mit ihm Umgang haben wollen oder vielleicht sogar um etwas beten wollen, sagt er uns hiermit, geh zuerst hin und versöhne dich. Sei es mit deinem Bruder oder auch mit sonst irgendwem, versöhne dich. Unsere neu gewonnene Beziehung zu Gott hängt also nicht unsere Errettung, aber diese Beziehung hängt von unserer Vergebung ab. Und daraus lernen wir auch einiges. Zuallererst lernen wir daraus, oder zuerst müssen wir uns wieder hinterfragen, ist mir diese Beziehung eigentlich wirklich so wichtig, dass es mich drängt, sofort hinzugehen, zu vergeben? Ist mir die Beziehung zu Gott wirklich so ein Anliegen? Schmerzt es mein Herz? Und wenn nicht, dann würde das schon zeigen, dass diese Beziehung, dass ich sie von Grund auf schon gar nicht gut genug pflege. Dass ich eigentlich meine Freude in anderen Dingen suche. Denn wenn unsere Beziehung zu Gott eingetrübt ist, ja, dann trübt das erstens unsere Gebetsbeziehung, dass wir eben nicht so erhört werden, wie wir es sonst würden. Und auf der anderen Seite trübt es auch unsere Freude an Gott und im Glauben. Wenn wir aber unsere Freude schon von vornherein woanders suchen, dann merken wir das natürlich nicht arg. Aber das zeigt dann nur, dass umso mehr eigentlich schon längst schief läuft, als uns eigentlich bewusst ist. Darum fragen wir uns, ist mir das wirklich ein Herzensanliegen, immer im Reinen mit meinem Vater im Himmel zu sein? Zum anderen sehen wir eben genau diesen Punkt, wirklich die Erhörung ist doch von unserem Betragen abhängig. Dass wir nicht in Sünde leben und wenn, dass wir bereit sind, sie zu gestehen und zu bereuen und zu bereinigen. Zuallererst im Herzen und dann auch, wenn möglich, in Tat und Wahrheit. Und damit muss auch ein Teil von jedem Gebet auch immer die Selbstprüfung sein. Ich muss mich zuerst mal fragen, Moment, bin ich gerade eigentlich im Reinen mit meinem Vater im Himmel? Oder ist da etwas in meinem Leben, das ich zuerst ausräumen muss, dass er gern auch auf mich hören möchte, mich erhören möchte? Gebet braucht regelmäßige Selbstprüfung, lernen wir hier. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und natürlich sehen wir auch, ja, dass jeder Christ noch sündigt. Das sehen wir auch darin. Ja, es passiert. Wir müssen um Vergebung bitten, weil wir Dinge getan haben, die dafür die Vergebung bedürfen. Aber unser Vater ist bereit, sie uns jederzeit zu vergeben. Das dürfen wir wissen. Wenn wir nur bereit sind, sie auch zu gestehen und zu bereuen. Die dritte Bitte, von der wir nun lesen, die auch in Verbindung steht mit der vierten, deshalb lese ich beide. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das könnte man zusammenfassen mit den Worten, Herr, bewahre mich. Und die erste von beiden zeigt wieder, was eigentlich das erste sein soll, vor dem das Christenherz bewahrt werden will. Nicht in erster Linie vor Mangel, nicht in erster Linie vor Schmerz, in erster Linie, Herr, bewahre mich vor Sünde. Sünde beleidigt dich, du hast Sünde, bewahre mich vor Sünde. Bewahre mich davor zu sündigen. Führe mich nicht in Versuchung. Wie ist das zu deuten? Will Gott uns eigentlich ständig in Versuchung führen und wir müssen flehen, dass er es bloß nicht tut? Nein. Wir lernen aus Jakobus 1, Vers 13, versuchen tut uns letztlich immer unser eigenes Herz. Ja. Wir lernen daraus auch, es sind nicht die Umstände, die uns zur Sünde verhalten, sondern weil wir böse sind, sündigen wir. Es bin immer ich schuld, nie der andere. Selbst wenn der andere wirklich auch sich an mir versündigt und dadurch mich anstachelt, ich bin immer schuld an meiner eigenen Sünde. Das muss mir bewusst sein. Das muss jedem von uns bewusst sein. Wir sind immer schuld an unseren eigenen Sünden. Das eigene Herz versucht uns, aber Gott führt alles und er führt uns oftmals in Prüfungen unseres Glaubens, die eigentlich gut gemeint sind, in denen wir uns bewähren können, in denen wir Gott verherrlichen können, indem wir ihm treu bleiben, trotz Mangel, in denen wir auch wachsen können, weil wir mehr über die Güte Gottes und vielleicht auch über unser sündiges Herz lernen. Aber diese Bitte bringt zum Ausdruck, Herr, führe mich nicht in die Situationen, die mir zur Versuchung werden. Anders ausgedrückt, Prüfungen nehme ich gern an, mein Vater, aber bitte überfordere mich nicht. Führe mich nicht in Situationen, die mir zu viel werden, dass ich sündige. Und wenn ich so bitte, so gebe ich auch, lasse ich es auch in Gottes Hand, wie er das tut. Entweder er kann mich bewahren, dass ich in gar keine so eine Situation komme. Er kann mir auch die nötige Kraft geben und die Möglichkeiten, die Ressourcen, um die Situation richtig zu meistern. Oder er kann die Situation auch erleichtern, sodass sie für mich doch zu tragen wird. Ich lasse es bei Gott, was in seiner Sicht am besten ist. Führe mich nicht in Versuchung. Ja. Prüfungen nehme ich gern an, aber bitte überfordere ich mich nicht. Und dann natürlich wieder die Frage, bin ich eigentlich bereit, Gottes Prüfungen anzunehmen? Und ähnlich zu verstehen ist auch das nächste, erlöse uns von dem Bösen. Wird auch oft als der Böse betrachtet, der Satan, der Teufel, erlöse mich vor ihm und was er mir verüben könnte. Nun, das kann sein, aber das beißt sich auch nicht mit der anderen Auslegung, nämlich, dass damit alles Böse gemeint ist, das mich treffen kann, was wiederum eben natürlich mir zum Leid wäre, was ich natürlich nicht wünsche, niemand von uns wünscht sich Leid, und auf der anderen Seite mir dann auch wiederum zur Versuchung werden könnte. Errette uns von dem Bösen. Sei es ein böser Unfall, seien es böse Menschen, böse Erlebnisse, böse Umstände, sei es Krankheit, sei es Bedrückung oder neudeutsch Mobbing. Herr, erlöse mich davon. Und auch interessant hier, das erste ist die Bewahrung vor den Situationen. Wenn der Herr uns errettet oder erlöst, kann es entweder sein, dass er uns gar nicht erst hineinkommen lässt oder dass er uns herausrettet. Und somit gilt diese Bitte quasi in beiden Situationen, wenn ich gerade nicht vom Bösen bedrängt wurde. Und auch wenn ich schon bedrängt wurde, so bitte ich auch, Gott, Herr, rette mich doch davor. Führe mich doch wieder heraus. Weißt du, du hast gute Absicht mit allem. Herr, führe mich doch bitte bald wieder heraus aus dieser Sache. Und das auch wieder zur Selbstprüfung. Erwarte ich in meinem Herzen, dass Gott wirklich bewahrt oder rettet? Erwarte ich das? Fürchte ich, zugrunde zu gehen in der Lage, die vielleicht vor mir ist oder die mich gerade auch schon trifft? Fürchte ich daran, zu zerbrechen, zugrunde zu gehen? Oder habe ich im Herzen das Vertrauen, nein, der Herr wird mich nicht mehr beladen, als ich tragen kann? Ich sehe den Ausweg nicht, aber er wird ihn schon bald geben. Und so will ich ruhig sein, auf ihn vertrauen und ihn weiter ehren und verherrlichen in dieser Situation. Und dieses Vertrauen ist wichtig, allgemein in unserer Beziehung zu Gott, aber auch, weil es einer der Schlüssel ist, um die Situationen auch ohne Sünde zu meistern. Denn je mehr wir in Verzweiflung geraten, desto mehr werden wir auch doch versucht, eben doch uns eigene Auswege, sündige Auswege aus Situationen zu schaffen. Vertrauen wir auf Gott? Sind wir dadurch befähigt, doch eben festzuhalten und weiter auf ihn zu harren und ihm treu zu sein, nicht zu sündigen? Das sind die Bitten, diese Beispielbitten, die der Herr uns gibt, und alle sie kommen eben aus einem Herzen, das Gott liebt und deshalb seine Ehre wünscht, das demütig ist und deshalb bereit ist, alles aus Gottes Hand anzunehmen und das Gott vertraut, sodass es wirklich fest auf Gottes Güte und Rettung, dass es seine Güte und seine Rettung erwartet. Und nach dieses wird hier noch in der Schlachtübersetzung der Schluss gesetzt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wird dieser Satz nicht in jeder Bibelübersetzung stehen, falls ihr eine andere habt, weil von vielen angezweifelt wird aufgrund alter Handschriften, dass dieser an diese Stelle gehört. Was wir sagen können, es ist auf jeden Fall nichts verkehrt an dem, was hier steht. Es wäre auch ein passender Schluss. Hier wird nochmal die ehrfürchtige Haltung und das Vertrauen auf Gott eben auf den Punkt gebracht. Einfach dieses Bekenntnis, Herr, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und in einem Reim wird das sehr schön zum Ausdruck gebracht. Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Dein ist die Kraft, der wollen wir trauen. Dein ist die Herrlichkeit, die wollen wir schauen. Eben das wird damit nochmal zum Abschluss zum Ausdruck gebracht. Und somit, ja, rundet es das eben nochmal ab, was ich sagen wollte in diesem, in dem Unser Vater, Vater unser, Gebet des Herrn, wird uns gelehrt, was das Herz des Christen umtreiben soll und damit auch unsere Gebete bestimmen soll. Und darum prüfen wir uns, inwieweit uns das wirklich umtreibt, inwieweit das unsere Wünsche sind und wir diese auch vor den Vater tragen, inwieweit uns auch unser Gebetsleben dadurch wirklich lebendig ist. Und ja, es ist eine Silvesterandacht darum und dieses Thema dient auch sehr dazu, wirklich zu vorsetzen für das nächste Jahr, sich jetzt zu prüfen und für das neue Jahr Vorsätze zu machen, im Gebetsleben zu wachsen. Auch das nächste Jahr wird Herausforderungen und Probleme mit sich bringen. Teilweise die, die wir jetzt aus diesem schon kennengelernt haben. Und auch viel Neues, was uns auch wohl überraschen wird. Es wird auch Segnungen und Gelegenheiten mit sich bringen. Und ein guter Wunsch, um diesen zu begegnen fürs neue Jahr, ist eben, Herr, lehre uns beten, das Gebetsleben zu pflegen, darin zuzunehmen, denn wenn wir mit Gott verbunden sind, können wir auch getrost in alles, auf alles zugehen, was kommen wird. Denn in seiner Hand ist er letztlich alles, in seiner Hand ist die Kraft und wie wir gelesen haben, das Reich und die Herrlichkeit. Meine Hoffnung ist, dass ich im nächsten Jahr ja, weiterhin wachsen darf im Gebetsleben und auch für euch, dass ihr darin wachsen könnt. Und ich hoffe auch, dass ihr es zu eurem Wunsch machen werdet. Nochmal, um auf diesen Mann von Beginn zurückzukommen, J.C. Ryle, er schreibt auch in seinem Buch, wenn er sich eine Gemeinde aussuchen könnte, dann wäre es eine Gemeinde, die betet. Und das ist auch mein Wunsch, denn daraus fließt auch letztlich jeder andere Segen. Ja, und damit das noch zum Abschluss, einfach als Wunsch für uns alle. Herr, lehre uns beten. Amen.